Sie verläuft entlang Häuserfronten, schlängelt sich unter Brücken entlang und bahnt sich unterirdisch ihren Weg. Die Rohrpost. Vielleicht haben Sie sie schon einmal gesehen, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Rohrpostanlagen sehen aus wie Röhren in einem Hamsterkäfig. Sie winden sich durch Gebäude, um Informationen wie etwa Briefe, kleine Medikamentenpackungen oder Ähnliches von A nach B zu transportieren. Ein bisschen wie ein Wäscheschacht, nur mit genauerer Zielansteuerung. Diese Rohrsysteme können sich verzweigen und sich sogar mittels Weichen neu verknüpfen. In den Röhren befinden sich kleine Kapseln, die überdimensionalen Tabletten ähneln. Ihr Radius ist nur etwas kleiner als der der Röhre und an beiden Enden finden sich runde Deckel, um das Anstoßen in den gepufferten Endstationen abzumildern.
Also in Sachsen sind ca. 90% wirklich in Kliniken in Einsatz, wo Blutproben, Medikamente, Blutbeutel, Blutplasma damit verschickt werden. In Logistikunternehmen, in Molkereien zum Beispiel noch und eben Tankstellen und Apotheken.
Das ist Silvio Sneller vom Rohrpostbau Ericon. Er verbaut Rohrpostanlagen in ganz Deutschland. So auch im Klinikum Chemnitz. Wolfgang Helbig von der technischen Leitung der Rohrpost in Chemnitz erklärt, wie das System funktioniert.
Die Rohrpost erspart Transportwege, Laufzeiten vor allen Dingen. Und transportieren tut die Rohrpost eigentlich mit Luft. Also die Sendungen werden in die Rohrpostbüchsen eingepackt, so dass sie möglichst nicht gestoßen werden. Und die Rohrpost transportiert es dann zur eingegebenen Zieladresse mit einer Geschwindigkeit von 12 km/h bzw. 25 km/h.
Das Zauberwort in der Funktionsweise von Rohrpostanlagen heißt Luftdruck. Heutzutage wird mit Hilfe eines elektrisch angetriebenen Kompressors der nötige Sog oder Druck erzeugt. So werden die zylindrischen Container, in denen das Transportgut verschickt werden soll, durch die verlegten Rohre befördert. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus wurde mit der Technik experimentiert. Jedoch erst 1853 wurde die Technik ausgebaut und die erste Rohrpost in London eingerichtet. Sie diente dem Transport von Briefen und anderem Postgut. Es war eine ca. 200 Meter lange Verbindung zwischen dem Telegrafenamt und der Börse. Ähnliche Verbindungen entstanden 1865 in Berlin und 1866 in Paris. Diese ersten Anlagen waren nur zum Transport kleiner Gegenstände geeignet. So hatte zum Beispiel die Londoner Anlage einen Durchmesser von 3,8 Zentimetern. Das war dem amerikanischen Erfinder Alfred Eli Beach nicht genug. Er wollte den Personentransport in New York revolutionieren. 1867 ging eine von ihm erbaute Rohranlage in New York in Betrieb, mit der man bis zu 12 Personen unterhalb des Broadways transportieren konnte. Die YouTuberin Bridget Barbara erkundet auf ihrer Reise in New York die Stelle, an der damals die Bahn in Betrieb ging.
Es wurde in 58 Tagen fertiggestellt und lag 6 Meter unter der Erde. Der Tunnel war 2,5 Meter breit und 95 Meter lang. Im Februar 1970 öffnete die Rohrbahn ihre Türen für das Publikum, mit großem Erfolg. Im ersten Jahr transportierte der Transit über 400.000 Passagiere. Eine Fahrt kostete 25 Cent.
Es war ein kurzes Vergnügen. 1873, nur 3 Jahre später, wurde der Betrieb der Bahn wieder eingestellt, als Alfred Eli Beach nicht die nötigen finanziellen Mittel auftreiben konnte, um sie zu einem großflächigen U-Bahn-System auszubauen. Andere Investoren hatten eine Hochbahn gebaut, die ab 1870 erfolgreich mit kleinen Dampflokomotiven betrieben wurde und die Erfindung von Alfred Eli Beach verdrängte. Der Tunnel geriet in Vergessenheit, bis 1912 Bauarbeiter der Broadway Line durch eine Wand zur Station hindurchbrachen und Teile der Anlage intakt vorfanden. Die jetzige Station City Hall an den Linien N und R enthält Teile des originalen Tunnels von Alfred Eli Beach. Auch in Deutschland gab es großflächige Rohrpostnetze, vor allem in Großstädten wie München, Leipzig und Berlin. In Berlin hatte zum Beispiel auch das Hotel Adlon einen persönlichen Zugang zum Rohrpostnetz der Stadt. Besonders war die Situation in Hamburg. Entgegen dem allgemeinen Trend zur Schließung der Rohrpostanlagen seit den 1950ern wurde dort 1960 aus der Not heraus eine Großrohrpost erbaut. Der damalige Oberpostdirektor Heck erklärt, wieso man sich für dieses Bauvorhaben entschieden hat.
Eigentlich zwei Gründe. Einmal der übermäßige Verkehr auf den Straßen der Großstadt und zum anderen der Wunsch der Post, doch die Sendungen fließend von einem Amt zum anderen bringen zu können.
Die Wagen hatten eine Länge von 1,60 Meter und konnten mit bis zu 1000 Sendungen bestückt werden. Offizieller Startschuss für die 1800 Meter lange Versuchsstrecke ist am 8. Februar 1962. Die Tagesschau berichtet am Abend. Oberpostdirektor Heck erläutert die Funktionsweise des Systems.
Bei der Verlegung haben wir Schwierigkeiten gehabt, insbesondere bei den Bogen und zum anderen auch mit dem Kondenswasser, aber diese Schwierigkeiten sind überwunden.
Und dann haben wir ja schließlich noch die Energiequelle.
Das ist ein großes Gebläse. Das Gebläse steht in den Send- und Empfangsstationen.
Durch die Flutkatastrophe 1962 nimmt die Rohrpost erheblichen Schaden und der Ausbau wird zurückgeworfen. Trotz der Behinderungen beim Bau konnte die Anlage am 23. Mai 1967 als Ringanlage in Betrieb genommen werden. Dadurch konnten Sendungen zugleich in beide Richtungen geschickt werden. So war es möglich, Sendungen, die im Postauto mehr als eine halbe Stunde auf den Straßen Hamburgs unterwegs gewesen wären, innerhalb von 1,5 bis 3 Minuten zu befördern. Doch das Vorhaben steht unter keinem guten Stern, erklärt Michael Brandes vom Verein Hamburger Unterwelten, welche sich mit den Überresten der Rohrpost beschäftigt.
Die Straßen wurden natürlich in dieser Zeit dann auch ausgebaut. Und das größte Problem war eigentlich oder lag darin, dass natürlich die Beförderung mit der Großrohrpost ungefähr das Doppelte gekostet hat als mit Pkw und Lkw.
1976 gibt die Stadt Hamburg die Reparaturen schließlich auf und die Großrohrpost wird eingestellt. Wer einmal wieder in Hamburg ist, kann sich dort die Überbleibsel des Großrohrposttraums ansehen. In der Stadt verteilt gibt es im Boden eingelassen gusseiserne Deckel mit der Aufschrift Post. Es werden sogar Touren vom Verein Hamburger Unterwelten angeboten, um sich auf die Spuren der Überreste zu begeben.